Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen in der Emmauskirche. Die Saison in der Kirche beginnt heute. Gott sei Dank wieder. Es wird langsam, aber sicher Frühling, die ersten Osterglocken stehen, die ersten Tulpen drängen sich ans Licht. Und wir sind heute hier beisammen am Sonntag. Der Sonntag vor, in der Passionszeit, vor Karfreitag, vor der Karwoche und dem Osterfest. Der Sonntag, der uns daran erinnern soll, wie wir Menschen sind. Erst schreien wir Halleluja und herzlich willkommen und ein paar Tage später heißt es, kreuzigt ihn. Das macht uns nachdenklich. Und es sollte uns zumindest nachdenklich machen. Ich werde an diesem Palmsonntag jetzt nicht direkt in meiner Predigt auf das Palmsonntaggeschehen eingehen, aber indirekt schon. Denn heute Morgen möchte ich das Thema Gottesdienst besprechen und bedenken. Wir sind heute hier in der großen Kirche und wir haben reichlich Platz noch immer. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir während des Gottesdienstes auch ein bisschen Platz brauchen. Dazu sage ich aber gleich noch etwas. Aber komisch, nicht wahr? Wir haben so viele Plätze, so eine schöne Kirche und die Besucherzahl ist dann doch eher überschaubar. Woran liegt das? Und was für Konsequenzen sollten wir daraus ziehen? Sollen wir uns verkleinern oder sollen wir Gottesdienste einfach ausfallen lassen? Spannende Frage, nicht wahr? Darüber ein paar Gedanken in der Predigt. Und ich hoffe, dass an diesem Sonntag hier in der Kirche, dass ich gut verstehbar bin, denn dieser Gottesdienst ist auch ein Testlauf für unsere Verstärkeranlage, die wir heute hier ausprobieren wollen. Und für den Fall, dass mich heute jemand nicht versteht, dann bitte einmal kurz Handzeichen, dann drehen wir an der Technik und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Die alten Lautsprecher, die wir hier haben, die sind dafür ausgeschaltet. Und wir wollen uns nun einstimmen mit einem ersten Lied, auch zum Thema Gottesdienst. Du hast uns, Herr, berufen. Darum sind wir hier. Es ist Gesangbuch, die Nummer 168. Und wir singen die ersten drei Strophen zum Schluss des Gottesdienstes, noch die restlichen. 168, 1 bis 3. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mit Ihnen heute den Psalm 23 beten. Sie brauchen aber jetzt eigentlich gar nicht im Gesangbuch blättern, denn ich möchte, dass Sie sich einfach mal erheben. Und wir wollen ein bisschen Gebetsgymnastik machen, denn ich möchte Sie ja in Bewegung bringen. Und wer mag, kann im Psalm natürlich auch gerne mit mir sprechen. Wir haben unsere Hände und mit denen bewegen wir uns. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen.
Epistel für den heutigen Sonntag finden sich im Brief des Paulus an die Römer im 12. Kapitel. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir viele Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörige Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gnade hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er ihr diesen Dienst tun. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll es mit Hingabe tun. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Amen.
Wollen wir uns an dieser Stelle erheben und das Bekenntnis unseres Glaubens gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen Platz und wollen nun das nächste Lied singen. Es ist der Choral Gott ist gegenwärtig im Gesangbuch zu finden. finden unter der Nummer 165. Wir singen die ersten beiden und die letzte, die achte Strophe. Noch einmal die Nummer 165, Verse 1, 2 und 8.
Ich komme in 2 Jahren.
Da habe ich nämlich goldene Konfirmation. Liebe Gemeinde, diese Genügsamkeit hat mir förmlich die Sprache verschlagen. All mein Mut, die Menschen auf den Gottesdienst anzusprechen, war auf einen Schlag vernichtet. Und zum Schluss hatte ich auch gar keine Lust mehr, die noch einzuladen. Oder vielleicht eine Grundsatzrede über die Wichtigkeit des Gottesdienstes zu halten. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich auch gar keiner verstanden oder verstehen wollen. Es war deplatziert. Manchmal habe ich ja das Gefühl, dass ich den Leuten leid tue, weil ich ja immer in den Gottesdienst muss, so wie die Konfirmanden auch, nur mit dem Unterschied, dass ich dafür besser bezahlt werde. Für die meisten Menschen ist die Vorstellung, am Sonntag den Gottesdienst zu besuchen, so weit entfernt, wie die Erde von der Sonne entfernt ist. Manchmal kann ich unsere Zeitgenossen aber auch verstehen. Denn leider ist der Gottesdienst in unseren evangelischen Kirchen und Gemeinden im Gegensatz zur Sonne manchmal so erkaltet, dass kaum noch einer einen Wärmestrahl in einer Kirche erhofft oder erwartet. Manch einer, wenn er sich mal hierher verirrt hat, ist doch schon zufrieden, wenn er wenigstens nicht das Gefühl hat, am Ende der Veranstaltung mental erfroren zu sein. Der Gottesdienst ist im öffentlichen Bewusstsein doch der Oberlangweiler. Die Leute fragen sich, was sie denn da sollen. Mit Binsenweisheiten und Allgemeinplätzen kann man sich ja heute viel bequemer von zu Hause aus versorgen. Aber warum soll man denn da hingehen, wo wir jetzt sind? Bei Luther haben wir doch gelernt, dass Selbstkasteiungen nichts nützen, um zu einem tieferen Gottes- und Glaubensverständnis zu gelangen. Und da haben die Kritiker ja völlig recht. Wer jeden Sonntag zur Kirche rennt, ist noch nicht automatisch ein guter Christ, geschweige denn ein besserer Mensch. Nun, manche kommen ja wegen dem Pastor. Sie kommen, weil sich der Herr Pastor immer so freut und damit er nicht alleine ist. Manche kommen auch, weil der Pastor so kluge Sachen sagt und eine so schöne Stimme hat. Früher nannte man diese Menschen Kanzelschwalben. Heute bezeichnet man sie als Predigt-Junkies. Aber es geht im Gottesdienst ja nicht um den Herrn Pastor. Er hat zweifelsohne eine wichtige Funktion, aber es geht nicht um ihn. Es geht vielmehr um seinen Chef. Es geht um alles oder nichts. Es geht um Gott und um unser Leben. Der Gottesdienst ist auch heute noch einer der wichtigsten Zugangsorte der Menschen zur biblischen Botschaft und damit zu Gott. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber der Gottesdienst ist der wichtigste Ort, denn es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der jeder Zugang hat, ein Ort, der bei uns sogar rechtlich geschützt ist, und zwar so weit, dass über den Karfreitag sogar das Tanzen für alle Menschen jedweden Glaubens verboten wird. Der Gottesdienst ist der Ort, von dem jeder wissen sollte, es geht hier nur um eine Sache, die Sache mit Gott. Ich möchte das kurz erläutern. Eine christliche Gemeinde, wie wir sie kennen, umfasst immer drei Elemente. Es sind drei Dienste. Das eine ist der Gemeindedienst, das sind die Amtshandlungen, das, was der Pastor normalerweise oder die Pastoren so tut. Dann das, was ich als das Gemeindeleben, das kirchliche Vereinsleben bezeichne, also die vielen Kreise, Gruppen, die wir haben, wo wir uns unter der Woche gerne versammeln, und der Gottesdienst. Den Gemeindedienst und das Gemeindeleben können wir von der Sache her auch gerne anderen, können auch gerne von anderen Veranstaltern oder Organisationen angeboten werden als von der Gemeinde. Und das geschieht ja auch schon längst. Viele Familien, selbst aus unseren evangelischen Gemeinden, sagen sich, zum Beispiel bei der Trauerfeier, bei der Beerdigung, was sollen wir den Pastor belästigen, wenn der Bestatter alles im Kompaktpaket einschließlich Trauerfeier anbietet. Ein anderes Beispiel für einen anderen Bereich, das Gemeindeleben, das Bündner Familienzentrum macht schon jetzt im besten Sinne Gemeindearbeit, dass wir, wie ich finde, vor Neid erblassen müssten. Der Gottesdienst aber, der ist die ureigenste Angelegenheit der Gemeinde und damit auch der ganzen Kirche. Denn im Gottesdienst geht es immer um das Zentrum, um das Wesentliche. Und hier sind wir nicht austauschbar. Es geht im Gottesdienst um Gott oder es ist kein Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist wie ein Karussell, das sich immer um einen Mittelpunkt dreht. Und dieses Zentrum ist die gute Nachricht, die wir in Form der Bibel vor uns haben. Und unseren Gott, der sich nun in dieser guten Nachricht in der Bibel offenbart. Ich kann die Bedeutung unseres Gottesdienstes in unserer Zeit auch an einem anderen Beispiel, nämlich am Beispiel der Konfirmation, ganz gut erläutern. Was hat es nicht alles schon für Konzepte im Konfirmandenunterricht gegeben? Was wurde da nicht alles schon entwickelt, durchdacht, neu erfunden und umgestoßen? Und hat es eine spürbare Wende gebracht? Sind die jungen Menschen jetzt kirchlicher geworden? Ich habe da manchmal meine Zweifel. Was wir im Einzelnen mit den Konfirmanden im Unterricht machen, das interessiert auch die Eltern eigentlich nur am Rande. Ob wir die Konfirmanden ein, zwei oder drei Jahre betreuen, das ist relativ egal. Wir könnten den Konfirmandenunterricht auch outsourcen und eine Fremdfirma auslagern. Das würde wahrscheinlich niemanden aufregen. Nur wenn wir sagen würden, wir machen wegen des Fachkräftemangels ab dem nächsten Jahr keinen Konfirmationsgottesdienst mehr, dann würde sich auch die schweigende evangelische Gemeinde doch zu Wort melden, weil sie zu Recht spürt, dass dann etwas ganz Wichtiges fehlen würde. Es gibt es also noch, dieses Gespür für die Wichtigkeit des Gottesdienstes. Es könnte ja doch ein Ort der Gottesbegegnung sein. In unserem Leben sind wir alle von diesem Ort der Gottesbegegnung unterschiedlich weit entfernt. Stellen wir uns vor, unser Leben sei wie eine Drehscheibe. Wir befinden uns auf dieser Drehscheibe, an irgendeinem Platz auf dieser Scheibe, und das Leben setzt diese Scheibe in Bewegung. Je intensiver wir leben, desto schneller dreht sich die Scheibe. Und wir, die wir auf der Scheibe stehen, spüren, wie sich auf einmal die Fliehkräfte entwickeln. Je näher wir uns am Zentrum in der Mitte des Kreises aufhalten, desto geringer werden die Fliehkräfte. Im Zentrum kann man es gut aushalten, selbst wenn sich die Scheibe, sprich das Leben, schnell dreht. Je weiter ich aber am Rand vom Zentrum auf der Scheibe stehe, desto größer werden die Fliehkräfte. Es wird immer schwerer, sich auf der Platte zu halten. Im besten Fall wird einem schlecht, im schlechtesten Fall fliegt man von der Platte. Diese Fliehkräfte sind etwas ganz Normales und unsere vielen Ausreden, die wir gelegentlich haben oder hören, warum man sonntags nicht in den Gottesdienst kommt, haben alle da ihren Grund. Je schneller sich das Leben dreht, desto größer sind die Fliehkräfte und die Ausreden, warum man nicht ins Zentrum kommen kann. Mein Bild von Gemeinde sieht so aus, dass die, die auf der Platte sich im Zentrum befinden, dass die vielleicht die Hand ausstrecken und diejenigen, die weiter auf der Scheibe außen stehen, festhalten und wenn es möglich ist, vielleicht ins Zentrum ziehen. Ich möchte Sie nun bitten, ein kleines Experiment mit mir zu machen. Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie nach Möglichkeit in der Bank einmal sich aufstellen, hinstellen und dass Sie sich mal eine Partnerin oder einen Partner suchen. Und dann fassen Sie sich bitte einmal an. Schauen Sie sich an und lassen Sie sich einmal vorsichtig nach hinten fallen. Beide bitte. Und versuchen Sie mal zu schauen, also wenn Sie jetzt unterschiedliche Körpergrößen oder Schweren haben, dann ist das kein Problem, denn das ist das Leben. Man muss also sich erspüren, aufeinander achten, auf die Fliehkräfte. Denn das Ziel soll ja nicht sein, wie das im Leben ist, dass man den anderen fallen lässt oder vielleicht noch wegschubst, sondern dass man sich im Gleichgewicht hält. Mögen Sie es mal probieren? Nehmen. So, ich habe das jetzt gesehen und das sah schon gut aus. Das größte Erlebnis hatten Sie aber. Das sieht man, dass Sie jetzt alle komischerweise mit strahlendem Gesicht hier sitzen, weil Sie waren so erfolgreich. Das, was uns strahlen und lächeln lässt, ist die Erfahrung, gehalten zu werden. Und das ist ein grandios gutes Gefühl. Und genau darum geht es hier, dass man, wenn man hierher kommt, das Gefühl hat, hier werde ich aufgefangen, hier werde ich gehalten. Wie aber kann der Gottesdienst jetzt selbst nun auch zentriert werden? Schließlich gibt es ja auch Gottesdienste, da hat man das Gefühl, auf einer stehenden Drehscheibe zu stehen. Das ist so das Gefühl, was man bekommt, wenn man so sieht, hier bewegt sich ja gar nichts. eine Drehscheibe, die sich nicht bewegt, ist sinnlos. Da wäre es doch besser, wenn man Konfirmanden gar nicht erst hinschicken würde, um sie erstarren zu lassen. Ich finde, der Gottesdienst wird aus meiner Sicht durch drei Aspekte selber zentriert. Der erste Aspekt ist die gute Nachricht. Wenn sich unser Gott in der Geschichte, also in unserem Leben offenbart, dann hat er es nicht nur gestern getan, dann tut er das auch heute. Es geht im Gottesdienst nicht darum, dass wir über ihn reden und von ihm erzählen, sondern dass wir Gott erleben. Natürlich geht das nicht ohne, dass wir miteinander sprechen und auch zuhören, aber es geht nicht darum, hier Recht zu behalten. Es geht darum, dass wir Gott erleben. Der Gottesdienst ist ein Ort der Gottesoffenbarung. Der Offenbarungsort Gottes als Kirche und Gemeinde soll doch kein Kühlhaus vergangener Gedanken sein. Im Gottesdienst ereignet sich im besten Fall Gott. Aber wir können das auch vortrefflich verhindern, wenn wir mutig sind, so wie Sie das eben gerade waren, können wir seine Gegenwart ermöglichen, indem wir unser Leben und unser Herz füreinander öffnen. Der zweite Aspekt für die Zentrierung des Gottesdienstes ist ein Qualitätsanspruch. Ich habe in meinem Bücherschrank ein Buch, das hat den Titel "Mit lieblosen Gottesdiensten Gottes Liebe feiern?". Ich frage auch, wie soll das gehen? Dieser Widerspruch muss überwunden werden. Und da sind wir mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten gefragt. Es ist entwürdigend, wenn wir hinter unseren Möglichkeiten bleiben. Es ist so, als würden wir Gäste einladen, den Kühlschrank voller Köstlichkeiten haben und unseren Gästen nur Wasser und trockenes Brot anbieten. So geht es nicht. Das Beste ist gerade gut genug für die wichtigste Veranstaltung der Gemeinde. Und Sie alle sind das Kostbarste einer Gemeinde. Der dritte Aspekt zur Zentrierung des Gottesdienstes ist die Beteiligung. Wenn jemand Gäste einlädt und keiner kommt, dann tut das weh. Nur Pastoren ertragen diesen Schmerz mit stoischer Gelassenheit. Manche sind vielleicht sogar froh, dass nicht so viele kommen. Ich bin es nicht. Gottesdienst ist ein Fest, das gefeiert werden muss. Und ein Fest lebt von der Beteiligung seiner Gäste. Wenn ich die Konfirmanden frage, was denn eine gute Party ausmacht, dann sagen sie mir alle, der Reihe nach, nette Leute mit guter Laune. Und es muss etwas zu essen und zu trinken geben. Und genau das braucht auch Gottes Party, die Feier des Lebens. Gottesdienst ist keine Lehrveranstaltung, sondern ein Fest, das gefeiert wird. Und wie man feiert, das wissen Sie alle. Da bin ich mir sicher. Nun könnte man meinen, ich würde jetzt in der Kirche die Spaßgesellschaft propagieren, in der Kirche. Nein, das wage ich nicht. Aber bedenken wir nur mal unsere Begrifflichkeiten. Selbst im Todesfall, wenn wir in tiefer Trauer zusammenkommen, sprechen wir von einer Trauerfeier. Es ist eine Feier. Selbst wenn wir absolut nichts mehr zu lachen haben, feiern wir Gottes Liebe. Und dass diese seine Liebe sogar über den Tod hinausreicht. Selbst im Angesicht des Todes feiern wir das Leben. Muss man nun in den Gottesdienst gehen? Nein, muss man nicht. Genauso wenig, wie man Geburtstag oder Weihnachten oder ein Jubiläum feiern muss. Man muss es nicht. Aber wir tun es, Gott sei Dank, weil wir damit ausdrücken, dass uns unser Leben und alles, was mit unserem Leben zusammenhängt, wichtig ist. Wir tun es, weil wir uns bewusst sind, wie zerbrechlich und kostbar unser Leben ist. Und dass nur Gott unsere zerbrechliche und unsere zerbrochene Existenz heilen kann. Wir haben es in der Lesung gehört, im Römerbrief bittet Paulus die Gemeinde wieder in Rom, sie sollten doch ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und sich dem barmherzigen Gott ganz und gar hingeben. Das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Paulus will damit sagen, dass unser ganzes Leben im Grunde ein Gottesdienst sein soll. Wir sollen unser Leben wie ein Fest feiern. Aber wie sollen wir aus unserem Leben einen Gottesdienst machen, wenn kaum einer weiß, wie man richtig Gottesdienst feiert? Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir hier versammelt sind. Gott offenbart sich auf jeden Fall nicht nur in diesem Haus, sondern überall in unserem Leben. Aber hier können wir uns einfach besser auf ihn konzentrieren. Und hier können wir uns gegenseitig ins Zentrum ziehen, damit wir nicht von der Platte fallen. Hier ist das Trainingszentrum für den Glauben. Es wird niemand zum Training gezwungen. Das finde ich gut. Aber jeder weiß, dass das Training besser für die Ausdauer ist. Ich weiß, ich kenne sie alle. Die tausend Ausreden, nicht zum Training zu gehen. Aber ich weiß auch, dass es gut tut, trainiert zu sein und nicht bei jeder kleinsten Belastung zu zerbrechen. Tut euch einfach mal was Gutes. Macht mit, beteiligt euch, erzählt davon. Und für unsere jungen Menschen noch ein Tipp zum Schluss. Schockt eure Eltern, geht in die Kirche. Amen. Zum Abschluss meiner Predigt nun noch ein Lied zum Zuhören. Es ist das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben. Es gibt eine junge Künstlerin, die heißt Jelena Herder, und die hat sich dieses Lied einmal unter die Lupe genommen und hat einen neuen Text dazu geschrieben. Und den möchte ich nun gerne für Sie singen. Fängt uns an. wo wir ihn vermissen und so vieles nicht mehr wissen. Gott ist in der Mitte, wenn wir nichts mehr sehen. Jesus Christus, du demütiger Freund, du liebende Kraft, wir warten auf dich. Wir sehnen uns danach, dass dein Recht gilt und deine Barmherzigkeit wird. Komm in diese Welt. Jesus Christus, du ziehst in Jerusalem ein. Du bist der Frieden. Wir bitten dich um Frieden. Frieden für die Menschen im Heiligen Land. Frieden für die Menschen in Gaza. Frieden für die Ukraine. Für Russland. Frieden für alle, deren Leben von den Mächtigen verachtet wird. Erbarme dich. Jesus Christus, wenn du kommst, dann reitest du auf einem Esel. Du bist der Herr der Welt. Wir bitten dich um Gerechtigkeit, um hörende Herzen der Mächtigen, um Brot für die Hungernden, um Rettung der Verschleppten, um den Schutz deiner bedrohten Geschöpfe. Erbarme dich. Jesus Christus, du hast Lazarus aus dem Grab geholt, denn du bist das Leben. Wir bitten dich um deine liebende Nähe. Du kennst die Kranken, um die wir uns sorgen, die Sterbenden, für die wir bitten, die Trauernden und ihre Tränen. Du weißt, wen wir lieben. Und wer uns zu tragen gibt, erbarme dich. Jesus Christus, du wurdest mit Jubel begrüßt. Du bist der Trost der ganzen Welt. Wir bitten dich für die Menschen, die dir vertrauen, die aus deinem Wort Kraft und Hoffnung schöpfen. Wir bitten dich für die, die an dir und deiner Kirche manchmal verzweifeln, die verletzt und missbraucht wurden. Wir bitten dich für alle, die deinen Namen suchen und dich bekennen. Erbarme dich unser. Jesus Christus, du demütiger Freund und liebende Kraft, geh mit uns durch diese Tage, in denen wir deinen Weg ans Kreuz nachsinnen. Segne uns, deine Kirche und natürlich die ganze Welt. Und so wollen wir uns nun erheben und gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich nun und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und wir wollen nun wieder Platz nehmen und das Lied singen, mit dem wir den Gottesdienst eingeläutet haben. Du hast uns hergerufen, Nummer 168, die Strophen 4 bis 6, Nummer 168.
Und zum Ende dieses Gottesdienstes noch ein paar Ankündigungen für Sie, Abkündigungen. Es wird Folgendes bekannt gegeben: Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 31 Euro. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang zusammenlegen wollen, ist zur Hälfte bestimmt für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD. Diese schreibt dazu: Viele deutschsprachige evangelische Gemeinden im Ausland engagieren sich im Bildungsbereich. Manche betreiben selbst Kindergärten oder Schulen. Andere engagieren sich in der Hausaufgabenbetreuung und Schulspeisung. Immer geht es darum, junge Menschen von der Straße zu holen, ihre Gaben zu entdecken und ihnen ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu ermöglichen. Die andere Hälfte der Kollekte geht wie immer an die eigene Gemeinde. Gott segne Gebende und Gaben. Zu den Terminen der kommenden Woche, das ist die Karwoche. Am Mittwoch um 9.30 Uhr trifft sich der Aktivkreis. Pastor im Ruhestand Albrecht Köstlin-Bürmer spricht zum Thema Passion. Ebenfalls am Donnerstag um 19 Uhr gibt es eine Andacht mit Tischabendmahl hier in der Kirche mit Pastor Bernd Bassack. Am Karfreitag um 15 Uhr findet hier in unserer Kirche eine Andacht zur Todesstunde Jesu statt, ebenfalls mit Pastor Passage. Dann laden wir ein zum Osternachtsgottesdienst oder Ostermorgengottesdienst, je nachdem, wie man es sehen will, am Ostersonntag um 6 Uhr in der Frühe hier in der Kirche mit anschließendem Osterfrühstück im Gemeindehaus. Zum Osterfrühstück bitten wir um Ihre Anmeldung. Ein entsprechendes Formular liegt auf dem Tresen im Gemeindehaus aus. Am Ostermontag gibt es um 9.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelisch-reformierten Kirche. Das ist eine Änderung gegenüber dem, wie es im Gemeindebrief steht. Dort steht, dass der ökumenische Gottesdienst hier stattfindet, aber er findet in der evangelisch-reformierten Kirche statt, um 9:30 Uhr. Dann noch eine Vorabankündigung. Die Bunder Kirchengemeinden laden zur Auszeit ein. Thema hier christlicher Glaube. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir begreifen können. Der Referent ist Holger Mix vom WDL Dünenhof in Cuxhaven. Der Termin ist Mittwoch, der 10. April, also wir werden das nächste Woche nochmal abkündigen, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus an der Neuschanzer Straße. Der Unkostenbeitrag für diesen Abend beträgt 7 Euro. Das Plakat lege ich wieder in den Kasten hinten. Da können Sie noch nähere Informationen entnehmen, auch wo Sie sich dann bitte anmelden zu diesem Abend. Zum Schluss der Wochenspruch für die heute beginnende neue Woche aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 14b und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Amen.
Und dann an dieser Stelle von meiner Seite aus noch ein kleiner Hinweis. Sie haben gesehen, das Taufbecken ist geschmückt. Wir werden gleich im Anschluss noch einen Taufgottesdienst hier feiern. Wer daran teilnehmen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen und darf gerne hier dabei bleiben. Allen anderen wünsche ich an dieser Stelle auch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Und ich hoffe, dass wir uns dann an den Feiertagen wiedersehen. Bis dahin, Gott befohlen.